Die weißen Tauben, das Friedenssymbol.
99 Luftballons.
Ein bisschen Frieden.
Nur ein bisschen.
Ein bisschen nur, genau.
Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
Mit der Latzhose und lila T-Shirt.
Brachial gereimt.
Und barfuß.
Aber gut.
W-A-A-Sinn.
Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. In der letzten Folge haben wir uns ja mit der Liebe auseinandergesetzt, mit herzerwärmenden und schmachtenden Balladen. Heute geht es mit Liebe weiter, mit Liebe zum Frieden. Wir holen die 12-seitige Wandergitarre hervor, legen im Taubenschlag etwas Futter nach und lassen Luftballons in den Himmel steigen. Wir denken an Kinder an der Macht, an Großdemonstrationen und fragen uns, warum sind Kriege da? Heute geht es um Friedenslieder, Friedenslieder aus den 80er Jahren. Und da es davon so viele gibt, beschränken wir uns heute auf die deutschsprachigen Songs. Mein Name ist Eckhard Maronde und heute habe ich mir wieder einen Studiogast in diesen Podcast eingeladen. Heute als weiterer Boy of Summer bei uns, Stefan Zeipelt. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Eckhard, schön, dass ich da sein darf. Es ist eine große Freude.
Wir haben auf jeden Fall sehr schöne Lieder ausgesucht und kurz zur Erklärung. Wir kennen uns und sind zu diesem Thema eigentlich gekommen durch einen Umstand, dass wir nämlich ein Spiel gespielt haben. Was für ein Spiel war das?
Hitster. Das ist relativ neu, wo man QR-Codes scannt und dann wird ein Lied abgespielt und dann geht es darum, das Lied zu erraten und aus welchem Jahr es stammt und so weiter. Und da war es, glaube ich, so, dass bei einigen Liedern, wo es eben um Frieden, Peace und so weiter ging, dass ich da schneller war als du. Und das war sonst eben nicht der Fall.
Um weitere Legendenbildung hier vorzubeugen, muss ich direkt mal eingreifen. Nein, was ist denn dein Ansatz zu Frieden? Ich darf verraten, du bist Pfarrer.
Genau, also von daher habe ich was mit Frieden zu tun, aber ich glaube jeder, also das ist völlig unabhängig von der Profession. Ich bin evangelischer Pfarrer und mache das sehr gerne, bin das mit Leidenschaft und ja, vielleicht wurde das sozusagen angelegt schon in den 80ern. Vielleicht darf ich verraten, dass wir einen Jahrgang singt, der gute, darf man das hier sagen?
Doch,
72er.
Das darf man sagen, genau.
Und von daher die 80er am Anfang noch als Kind erlebt, aber dann sozusagen als Jugendliche hinausgegangen aus dieser wilden Zeit, da war ich immer schon sehr pazifistisch eingestellt und so ein bisschen nie Teil der Friedensbewegung, die ja da besonders hip war, aber auf jeden Fall sehr begeistert davon und damit dann auch mit den Liedern, die mich begleitet haben, die mich emotional angesprochen haben, einige mehr, andere weniger. Natürlich auch, was da, aber das ist ja nicht unser Thema heute, wo es um Umweltschutz, Naturschutz, saurer Regen, die ersten Grünen, die in Landtage und im Bundestag eingezogen sind, das war so meine Begeisterung, die ich sozusagen als Weltverbesserer irgendwie mir aufgenommen habe.
Zu den einzelnen Songs kommen wir gleich noch und vielleicht vorneweg, ich komme ja aus Bonn und ich habe die Friedensbewegung wirklich hautnah mitgekriegt. 1982 gab es ja eine große Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten. 10. Juni, da war ich anwesend, sagen wir mal, und zwar anwesend, nein, ich bin da nicht mitgegangen, sondern ich habe die Friedensdemo gesehen, wie halt die Menschenmassen dort hingezogen sind und am nächsten Tag habe ich, oder am Abend, ich weiß gar nicht mehr, haben wir dann die Pfandflaschen aufgesammelt. Damals war das so mit 9 Jahren. Du kommst wiederum aus Lüdenscheid.
Genau.
Und wir haben ja schon gehört, dass da die Purple wirklich Großtaten vollbracht haben in den 70er Jahren.
Zerlegt, genau.
Ja, wobei, sie waren es ja nicht selbst. Nein. Wir hatten das ja neulich in der Folge mit Deep Purple, dass da halt nach einem Konzert doch etwas, wie soll man sagen, was ist da passiert?
Es war zumindest irgendwie, weil der Auftritt doch nicht so gelaufen ist, wie er eigentlich geplant war. Sagen wir es mal so, Gründe sind Legenden auch. Und dann wurden, ich weiß gar nicht, ob nur die Toiletten zerlegt oder auf jeden Fall auch noch Teile davon. Ich war da nicht selbst dabei, das war ja in den 70ern, da war ich noch zu jung und zu klein.
75, und, das wäre jetzt mit drei Jahren war ich.
Nein, genau, das, ja. Das würde ich auch nicht erzählen hier. Nichts mitgekriegt, aber das war sozusagen, ja, Lünscheid ist ein Provinzkaff. Und da freut man sich, wenn es zumindest so eine Schlagzeile gibt, die irgendwo in Weltgeschehen, Musikgeschehen dabei ist. Aber da bin ich groß geworden, aufgewachsen und ja.
Stichpunkt Friedensbewegung. Wie hast du sie erlebt oder aktiv vielleicht sogar miterlebt?
Also ich war da, glaube ich, auch relativ solitär unterwegs. Also es gab ein paar Freunde in der Peer Group oder so weiter, die jetzt auch nicht abgeneigt waren gegenüber dem Frieden. Ich glaube, ich musste da immer irgendwie so ein Alone-Standing-Merkmal haben. Es gab mal eine wilde Zeit, das war natürlich dann schon Ende der 80er. Da lief ich immer. Also ich war weder ein Punk, noch war ich ein Rocker, noch war ich ein Popper. Also irgendwie hat mich keine dieser Gruppen aufgenommen. Und dann habe ich mich in die Nische der Ökos hineingefunden und lief dann mit Latzhosen rum, lila Halstüchern und vor allen Dingen barfuß. Das war so ein Markenzeichen, was ich mal einen Sommer lang machte, weil der Winter war dann zu kalt für Barfußlaufen, aber
valider Punkt, auf jeden Fall, ja.
Und genau,
aber du hast mal erzählt, du hast dann irgendwie so ein, ja nicht Schlüsselerlebnis, aber schon ein Erlebnis, was du immer noch
ja, das war die Zeit, wo ich sagen kann, da war ich im aktiven Widerstand. Ja. Ich sollte mal für eine Jugendfreizeit, die ich als Mitarbeiter begleitet habe, Traveler-Checks bei der Sparkasse abholen und lief dann halt eben mit meinen langen Haaren, die auch ein bisschen rot gefärbt waren tatsächlich zu der Zeit, mit der Latzhose und lila T-Shirt und barfuß in die Sparkassenfiliale und war am Schalter und wollte diese Traveler-Checks holen und die wurden mir nicht gegeben. Ich wurde quasi des Raumes der Halle verwiesen, weil so könnte man doch bitte hier nicht als Kunde auflaufen und was mir denn einfiele und ich sollte mich erstmal ordentlich anziehen. Und das war sozusagen ein Zeichen, jawohl, alles richtig gemacht. Wenn das Establishment so reagiert, dann habe ich da einen wunden Punkt angerührt. Und das war sozusagen das, was man in Lüdenscheid erreichen konnte.
Ja. Allerdings hast du dann die Traveler-Checks dann für deine Gruppe auch nicht abholen können.
Nein, genau, dann musste ein anderer kommen. Oder ich habe mir tatsächlich, das weiß ich nicht mehr, vielleicht doch Schuhe angezogen, keine Ahnung.
Bierstock. Okay. Wunderbar, dann lass uns direkt mal einsteigen, weil es soll natürlich heute auch musikalisch ja einiges zu hören geben. Und wir haben uns, es gibt natürlich aus aller Herren Länder Friedenssongs oder Songs, die textlich vom Frieden handeln. Wir beschränken uns heute auf die deutschsprachigen. Und ja, die Mutter oder soll man sagen, die Tochter aller Friedenssongs in Deutschland oder Ostdeutschland ist doch Nicole, ein bisschen Frieden. Und die Single, die habe ich sogar hier.
Wahnsinn.
Ich kann sie gerade eben mal zeigen.
Diese wunderbare goldene Föhnfrisur mit dem Pünktchenkleid und das Kennzeichen, ja, die weiße zwölfseitige Gitarre.
Melody steht drauf. Melody.
Melody-Gitarre.
Melody, okay. Eine Melody-Gitarre.
Ja, sagt mir nichts.
So, aber du kannst dich natürlich auch live dran erinnern.
Ja, genau.
Nicole. Das,
der 1982
Eurovision Song Contest in.
Das war noch Grand Prix de Chanson de natürlich. Eurovision.
In Harrogate im UK, genau. Und Nicole mit einer, wie soll man sagen, einer mehrköpfigen Begleitband, Ralf Siegel, der den Song komponiert hat.
Der gefühlt alle Songs Flügel für den Grand Prix in den 80er Jahren ja
für Deutschland,
hat, für Deutschland ja. Komponiert hat natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Nacht tatsächlich gesehen habe, weil das wurde ja auch spät und ich war da 10, ob ich das sehen durfte, keine Ahnung. Aber am nächsten Tag war es dann die erste Siegerin eines deutschen Titels. Wahnsinn. Und dann diese Aussage, ein bisschen Frieden.
Nur ein bisschen.
Ein bisschen nur, genau. Ja. Das war ja auch der große Vorwurf dann der Friedensbewegung nachher an Nicole. Das ist, okay. Das ist ja hier Blödsinn. Wir wollen kein bisschen Frieden, wir wollen den totalen Frieden. Ob das so ein richtiges Vokabular dann ist, von total zu reden.
War das wirklich so?
Ja, das war wohl von der Friedensbewegung nachher der Kritikpunkt. Ja, das ist ja alles nur.
Keine Kompromisse.
Aber das war natürlich, sie selbst als, glaube ich, 17-jähriges Mädchen, was da saß und ein, ja, quasi flehte, dass es doch ein bisschen Frieden und sie sich wie eine Blume im Wind fühlt, die umgesäbelt wird. Also, ach, fantastisch. Und dass die Menschen nicht so oft weinen.
Ja. Also ich zitiere mal gerade eben aus dem Text. Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Und ein kleines Mädchen, also kleines Mädchen, 17 Jahre, kann jetzt auch die Welt nicht ändern. Insofern ist doch ein bisschen Frieden vielleicht genug einfach.
Ja, und das war auf jeden Fall das Siegerlied nachher. Und ich glaube, sie hat es ja dann, als sie es nochmal als Siegertitel gesungen hat, dann auch gleich mehrsprachig nochmal wiedergegeben. Little Peace und
Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch.
Ah ja. Ja. Gut, das hätte ich schon, also Englisch hätte ich vielleicht noch hingekriegt, aber bei den anderen beiden wäre ich schon wieder raus gewesen. Aber ich war auch erst 10.
Vielleicht sollten wir einfach mal reinhören und dann können wir das Ganze nochmal bestätigen, wie gut er Niederländisch ist.
Wir hören einfach mal rein und uns gleich wieder.
Ja, das war Nicole, ein bisschen Frieden. Und wir haben uns nochmal versichert, ja, sie hat tatsächlich alle Sprachen gesungen und uns ist noch etwas aufgefallen. Stefan, was war das?
Es war faszinierend von der Aufnahme, dass, also es war natürlich nicht diese Show, die heute der ESC hat, sondern man sah, war noch relativ gesittet bei seinem Auftritt und sie hatte halt dieses schwarze Pünktchenkleid und die weiße Gitarre und die Herren, die als Begleitung mit Bass und zweiter Gitarre da standen, hatten weiße Anzüge und schwarze Gitarren. Das war schon sehr durchdacht von Herrn ich Siegel
wahrscheinlich. Ja. Und wie gesagt, Herr Siegel saß ja auch am Flügel hinten, hinter der Harfistin, die übrigens auch wieder ein schwarzes Kleid anhatte.
Ja, vielleicht war es auch so eine Männer-Frauen-Geschichte dann sozusagen.
Ja,
die Mutter der Friedenslieder, also wahrscheinlich natürlich nicht, aber sozusagen, wo das in die breite Masse
das
gerade
kann man schon sagen,
in dieser Zeit. Dann kam 82 ja auch, du sagtest es eben schon, die große Demo in Bonn, 10. Juni 82 mit 500.000 Leuten da.
Waren es wirklich so viele?
Ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe es bei Wikipedia gelesen. und dann stimmt das natürlich. Und wo ganz viele aufgetreten sind, auch Bands und so weiter, hier die Protestaktion gegen den NATO-Doppelbeschluss. Und
um Himmels Willen, ja.
Genau, das war so die Zeit mit der Stationierung der Pershing-Raketen auf deutschem Boden, weil ja auf DDR-Boden SS-20 russischerseits stationiert wurden. Und das Wettrüsten ging gerade mal so richtig los und alle hatten Angst halt vor dem großen Atomschlag. Und deswegen,
ja
Beginn der Friedensbewegung, vielleicht noch vorher auch 79, 80, wo das natürlich losging.
Also die Bedrohungen, die gab es natürlich schon vorher, ne? Aber ich glaube, auf russischer Seite war es ja einfach so, dass die Trägerraketen erneuert wurden und daraufhin hat dann die NATO mit so einem Doppelbeschluss dann halt reagiert und da gab es dann halt wirklich einige Jahre, wo dieses Wettrüsten im Raum stand und Ronald Reagan dann auch mit Plänen letzten Endes SDI, also das Bedrohungsszenario in den Weltraum zu tragen.
Ja.
Also
genau.
Es klingt heute irgendwie, naja, ich weiß nicht. Also wir haben heute natürlich auch Bedrohungslagen, aber damals war das natürlich das Thema.
Ja. Es war auch noch so schön einfach.
Ja.
Du hattest halt eben
die beiden Systeme,
Die beiden Systeme, die man ja auch damals in der Schule noch im Erdkundeunterricht, der Dirk-Atlas war ja auch ganz klar. Man hatte USA, UdSSR, Planwirtschaft, Marktwirtschaft, Kapitalismus, Kommunismus. Es war black and white, wie quasi Nicole und Ralf Siegel bei ihrem Auftritt. Das war klar verteilt von den Rollen. Die Männer trugen weiß und hatten schwarze Gitarren und die Russen waren böse, die Amis waren gut, insgeheim war man auch Nazi, doch da fehlte ein bisschen Mut, wie Heinz-Rudolf Kunz in einem anderen Lied singt. Wunderkinder okay. von 1986, aber das spielen wir nicht, das ist kein Friedenslied.
Okay. Ja, sollen wir direkt zum nächsten gehen? Und zwar ist das auch ein Song, der quasi mit der Friedensbewegung groß geworden ist. Es ist ursprünglich kein deutscher Song. Es ist ein englischer Song von Eric Bogles mit dem Titel No Man's Land, das auch unter dem Titel The Green Fields of France bekannt wurde. Und Hannes Wader hat darauf einen deutschen Text gedichtet. Ja. Und es wurde im Grunde genommen populär durch die Friedensbewegung.
Ja. Das habe ich tatsächlich auch sehr früh kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du vom Krefelder Forum was weißt. Das war auch
was
so.
Was ist das?
Ich glaube, 1980 gab es eine erste Versammlung tatsächlich in Krefeld mit einem Krefelder Appell. Das Krefelder Forum wurde gegründet. Friedensbewegung von auch Politikern, Politikerinnen, Petra Kelly, Gerd Bastian und so weiter waren dabei. Und die haben da etwas gemacht. Und dann gab es noch ein zweites Treffen. Das fand dann, glaube ich, in Dortmund statt 1981 im November, also noch vor der großen Demo 82 in Bonn. Und André Heller und Süverkrupp und Franz Josef Degenhardt, moderiert, glaube ich, von Dietmar Schönherr, Harry Belafonte war da und eben Hannes Wader. Und mein Onkel, der ist 20, 23 Jahre älter als ich, Jahrgang 49, das heißt tatsächlich irgendwie so ein 68er, vielleicht ein bisschen später als die ursprüngliche 68er-Bewegung, aber vielleicht wurde ich auch von dem ein bisschen so mit dieser Friedensbewegung infiziert und der hatte die Doppel-LP.
Was man damals noch hatte, Doppel-LP. Heute passt das alles auf einen Spotify drauf. Und
so ungefähr ist leider nicht bei Spotify. Ne?
Nein.
Das zweite Krefelder Forum, die Doppel-LP, wo eben all diese waren. Und da habe ich dieses Lied von Hannes Wader, Es ist an der Zeit, kennengelernt.
Okay. Also ich habe mir den Text mal angeguckt. Es ist ja wirklich schon, also es geht um ein Kriegergrab aus dem Ersten Weltkrieg. Und dann denkt sich der Ich-Sänger seinen Teil dazu. Ja, wer war das eigentlich? Was ist mit diesem Soldaten passiert? Und was war sein Schicksal? Und hat die Mutter getrauert? Und der Text ist schon ziemlich drastisch, kann man sagen.
Ja, also es geht eigentlich quasi wie so ein Naturlied, ne? Weit in der Champagne, Midsommergrün, wo zwischen Grabgräsern Mohnblumen blühen. Und dann ist eben dieses Kreuz da, also zig Kreuze und dieses eine, wo er sich daneben setzt und dann denkt er sich eben, was ist da drin? Ist da überhaupt mehr drin als eine Hand in diesem Grab? Bist du mit gutem Gewissen gestorben? Also nur die Jahreszahl, 1917 steht da. Und dann ist eben der Refrain, der den Bezug vom Ersten Weltkrieg auf heute lenkt, ja auch dich haben sie schon genauso betrogen, so wie es sie mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Mhm. Und dann, das Lied heißt ja es in der Zeit, das ist dann, glaube ich, der Schluss des Songs insgesamt, dass sich immer mehr aufmachen, gegen diesen Krieg zu verhindern. Es ist an der Zeit. Und das war, wow, jetzt aufstehen und wir müssen losgehen und jetzt hier für den Frieden streiten. Und das ist tatsächlich auch ein Lied, was dann, Reinhard May, Jugendfreund ja von Hannes Wader, 1968 haben die zusammen bei der Burg Waldeck auf so einem Festival mal zusammen sind die aufgetreten und haben sich kennengelernt und Freunde bis heute, sind ja beide über 80. Reinhard May hat das auf einer der letzteren CDs auch nochmal neu aufgenommen und es gibt eine Aufnahme auch zusammen mit also Hannes Wader, Reinhard May und Konstantin Wecker dabei noch, wo die das Lied singen auf irgendeiner Demo. Ich weiß nicht, ob es gegen den Irakkrieg war oder sonst irgendwas. Und da passten die drei Liedermacher der alten Garde eigentlich gar nicht richtig hin zu den sonstigen Pop- und Rocksängern, die da aufgetreten sind. Aber haben da großen Applaus für eben dieses 6-Minuten-Lied bekommen. Das ist auch ein langes Teil.
Ja. Ich denke, wir sollten gleich mal reinhören. Wir machen einfach mal eine Pause und dann horcht ihr einfach mal, ob euch das abseits vom Text irgendwie mitreißen würde. Wir hören mal rein, Hannes Wader, Es ist an der Zeit. Ja, es ist an der Zeit. Und Stefan, dich hat das aber voll mitgenommen.
Genau, also diese Platte, die habe ich wirklich rauf und runter gehört.
Aha,
und
okay.
Dieses Lied, diese Zeit ist jetzt und damals wurden sie beschissen. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg wurden sie beschissen. Und wir dürfen uns nicht bescheißen lassen, sondern müssen aufstehen, aufbegehren. Und das, was wir pazifistisch tun können, müssen wir doch tun. Und das ist auf jeden Fall textlich eine ganz andere Dimension als eben Nicole.
Okay.
Beispielsweise. Und also da weiß ich tatsächlich viel noch. Und es war André Heller, der große österreichische Aktionskünstler und auch Mitbegleiter
André.
Ja. Von dem weiß ich auch noch ein Gedicht hat der da auch auf dieser Platte vorgetragen. Vom Schrei nach dem Frieden ist hier die Luft ganz schwer. Der Friede, wo kommt denn der Friede her? Der kommt nicht vom bloßen Fordern, der kommt nur, wenn wir ihn tun. Und wenn in unseren Seelen die Mörderwaffen ruhen. Wenn wir Gewalt verweigern in Sprache, Not und Streit. Wenn wir als Haltung lieben, Zeit unserer Lebenszeit.
Wahnsinn.
Okay. Das hat mich tatsächlich mitgeprägt, diese Platte, die ich dann bei meinem Onkel gehört habe und er hat es mir dann irgendwann mal auf Kassette aufgenommen. Und die nächste große Demo war dann eben diese berühmte Hofgarten-Demo in Bonn, 10. Juni. Und ich weiß nicht, ob dann das nächste Lied das jetzt ist, was wir sozusagen auch reinhören wollen. 10. Juni als Titellied wäre ja von BAP. Die 82 auch sozusagen nach ihrem Start, glaube ich, 78 oder 79, BAP rockt andere kölsche Lieder. Und dann gab das, glaube ich, auf der Platte von Drinnen und Russe, war dann dieses 10. Juni, die kam auch 82 raus, die Platte, wo er sozusagen, also Wolfgang Niedeken, dieses Datum besingt, wo diese Riesendemo war und da nochmal gegen das Establishment, gegen die Lobbyarbeit, der Kriegstreiberei gesungen hat.
Also der Text, der geht natürlich wirklich genau in diese Richtung. Da werden dann halt quasi so die Soldaten oder beziehungsweise alle, die irgendwie in den Krieg ziehen sollen, als Schachfiguren dargestellt. Und die Textzeile geht dann so, eure Schachfiguren haben denken gelernt und springen einfach vom Brett. Ne? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Bis zum Kadaver wird jetzt nicht mehr pariert. Noch ist es nicht so weit, doch seit einiger Zeit werden wir Tag für Tag immer mehr.
Ja. Ja, das war und mich hatten sie damit auch gewonnen, ne? Also BAP dann auch und ich war dann auch einer der wenigen bei uns im Freundesbekanntenkreis, die tatsächlich die Texte dann verstanden hat, nachdem man natürlich irgendwo, also nicht im Internet die Übersetzung hatte, aber manchmal waren auf den Platten dann auch sozusagen die kölschen Texte mit zumindest ein paar Vokabeln
angeführt. Erklärt, ja,
aus dem Kölschen heraus dann so da. Ja. Verständlicher sind für uns Hochdeutsch Sprechende.
Aber das war jetzt in Lüdenscheid natürlich nicht so der Burner, sondern, also ich meine, für uns im Rheinland war das, so habe ich jetzt auch nicht gesprochen, aber es war irgendwie noch verständlich auf jeden Fall. Aber
ja, es war auf jeden Fall, also BAP war eins meiner ersten Konzerte, wo ich tatsächlich war, wo mich ein Freund hingenommen hatte, der großer BAP-Fan war und ich glaube, das war bei der, also größeres Konzert, 88er-Tour. Mhm. Wo ich mir dann auch, die waren ja kurz vor, ich glaube 87 war BAP in China gewesen, dann habe ich mir auch ein rotes T-Shirt geholt, wo chinesische Schriftzeichen drauf waren, ich weiß nicht, ob dann zwei Hühnchen süß-sauer drauf stand, keine Ahnung, aber das war sozusagen, ne, weil gleichzeitig, ne, wenn man friedensbewegt war, dann hatte man auch immer so ein bisschen eine linkskommunistische Ader und dann hatte man auch auf seinen Jacken eben Gorbatschow-Buttons oder sonst irgendwie. Das, ja, aber das war auch sozusagen, um gegen das konservative Establishment auch der Lehrerinnen und Lehrer anzugehen.
Gorbatschow war sicherlich ja dann auch ein Liebling der Massen, weil also nicht nur der linken Friedensbewegten, so wie du meinst, sondern natürlich, weil er wirklich dann auf den Westen zugegangen ist, beziehungsweise die Sowjetunion dann ja geöffnet hat. Also genau. Durch seine Reformen insofern gab es keinen Grund auch für stramm konservative Kräfte ihn jetzt...
Ja, obwohl es gab, glaube ich, am Anfang, also ich weiß nicht, wann kam Gorbatschow? 85 ist er an die Macht gekommen oder beziehungsweise da ist dann Andropow war der davor.
Genau, erst Brezhnev, Andropow, Tschernenko gab es noch und dann kam Gorbatschow als junger Spund.
Ja, ja, genau, das war das Seltsame. Und aber man war sich nicht ganz sicher, ist der wirklich oder ist der nicht so und oder machen die Russen uns wieder einfach nur was vor oder so?
Na gut.
Man war noch nicht ganz sicher. Nee. Das war dann später natürlich, die Massen dann zugejubelt haben. Aber am Anfang war es, glaube ich, noch nicht ganz so klar.
Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass in Russland oder in der Sowjetunion dann die Massen irgendwann ihm nicht mehr zugejubelt haben, weil, ich meine, die
Verbesserung gab es dann nicht wirklich, ne?
Ja, im westlichen Sinne gab es natürlich eine Verbesserung.
Aber, die Regale waren trotzdem leer.
Also. Die Regale waren leer, genau. Und ich meine, was wir heute halt in Russland haben, ist quasi so der, wie soll man sagen, der Gegenentwurf.
Ja, und Spätfolgen.
Also,
Ja. Also ist wesentlich komplizierter, als man
auf jeden das Fall.
Jetzt in diesen zwei Sätzen gesagt hat, aber... Wir sind ja auch hier, um über Lieder zu reden und Musik.
Auf jeden Fall.
Also Bach, 10. Juni, das war auch noch eins der bewegten Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob auf demselben Album oder was ein Album davor dann auch Kristallnach war, was ja sozusagen auch in gewisser Weise Friedensbewegung in gewisser Weise, also gegen die neuen Rechten und die dass jeden Tag Kristallnacht ist, beziehungsweise Reichspogromnacht. Das war ja auch diese Zeit, wo man dann auch ein bisschen die eigene Geschichtsaufarbeitung gefördert hat, dass sozusagen die alten Nazis dann bei Namen genannt wurden. Und ja.
Genau, also ich habe direkt nochmal nachgeschaut und Kristallnacht ist der Opener von dem Album von Drinnen Not Russe.
Auch ein großes Lied, was auch in diese
auf Richtung jeden Fall
natürlich gehen kann.
10. Juni, das ist ein rockiger Song, den schon mitreißend irgendwie. Ja.
Ne? Ja. Planlos bloß nicht bei uns, ey.
So ist es. So, dann, wo wir bei mitreißend sind. Wir sind noch in der ersten Hälfte der 80er Jahre und da war natürlich der NATO-Doppelbeschluss das beherrschende Thema und da gab es noch sehr viele andere Songs, die sich mit diesem Thema befasst haben. Mal ernster, mal schwerer, mal leichter. Nena, 99 Luftballons. Genau. 1983 erschien und das war natürlich für Nena der zweite große Song oder der zweite große Hit, aber er war auch international bekannt.
Genau, 99 Red Balloons.
Ja. Wobei Nena auch mit der deutschen Version tatsächlich in der amerikanischen Hitparade war.
Ja, genau. Also das war sozusagen dann, wo das Thema dann auch chartfähig wurde. Platz 1, ne? 99 Luftballons und 99 Jahre Krieg und Streichholz und Benzinkanister und hielten sich für Captain Kirk, die Reminiszenz an die alte Enterprise.
Also die Idee zu dem Text hatte Gitarrist Carlo Karges, der leider auch schon verstorben ist, und er sah auf einem Konzert der Rolling Stones Luftballons in den Himmel steigen und er dachte sich dann halt, ja, was passiert eigentlich, wenn diese Luftballons jetzt nach Ostberlin fliegen und dort eine verrückte Reaktion auslösen, verrückt in dem Sinne, dass dann jemand denkt, das seien irgendwelche Raketen oder so. Ja, was ist das für ein Text? Der ist schon irgendwie, ist auch ein bisschen naiv, oder?
Ja, es ist halt, also klar, neue deutsche Welle müsste man dann natürlich als Stichwort geben, die natürlich auch leichtfüßiger mit den Texten dahergingen.
Das stimmt, also da hat man natürlich gerade im deutschsprachigen Raum lange gebraucht, bis man halt irgendwie Musik schreiben konnte, wo die Texte nicht endgradig peinlich sind.
Und es war einfach naiv, aber sozusagen... Von den Gedanken her fand ich das schon ganz faszinierend. Obwohl ich irgendwann habe ich sozusagen diesen Anachronismus da mal mir überlegt, wie klappt das eigentlich? Also am Anfang lässt sie Luftballon und so weiter, 99, und dann sind 99 Jahre Krieg und dann findet sie einen Luftballon und denkt an ihn und lässt ihn steigen. Oder lässt ihn fliegen, lässt einen fliegen, haben wir dann immer gesungen. Das ist, also wie alt war die alte, die gute Nena da dann schon, ne? Wenn nach 99 Jahren Krieg, aber ja gut, man musste das sinnbildliche 100 minus 1
das ja denke ich, beibehalten. Das denke ich doch, ja. Genau. Wenn es 99 Luftballons sind, dann dürfen es auch 99 Jahre Krieg sein. Hoffentlich nicht, natürlich, aber dann können Menschen auch 120 oder noch älter werden. Wir bleiben ein bisschen bei der Neuen Deutschen Welle und gehen direkt zum nächsten Song. Und wie immer gilt, wenn ihr in die Songs reinhören möchtet, ihr findet alle Songs, sofern sie bei Spotify gelistet sind, bei uns in der Spotify-Playlist. Boys of Summer Podcast, der Handel. Und ganz neu, da werdet ihr garantiert alles finden, haben wir auf YouTube auch einen Kanal, den bestücken wir pro Folge mit einer Playlist. So auch hier, 99 Luftballons, beziehungsweise auch das nächste ist mit dabei, Gaia Sturzflug. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Auch aus dem gleichen Jahr, 1983. Und was ist das denn für ein Song?
Ja, also ich würde sagen, Gaia Sturzflug, aus Bochum stammende Band. Der erste Hit war ja, glaube ich, Bruttosozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Und dann gab es eben dieses Besuchen Sie Europa und dann in Klammern, solange es noch steht. Wo dann auch dieses Aufrüsten besungen wurde. Mhm. Wenn im Canale Grande U-Boote vor Anker gehen. Und dann vom alten Kölner Dom steigt ein Atompilz in die Luft und
der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft. Also das ist natürlich schon sehr lyrisch.
Oh ja, Neutronenwaffelduft, das ist.
Also ich finde den Text wirklich, wenn ich das so lese, dann muss ich echt sagen, Respekt.
Ja. Und dann, wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt. Und in der Nähe von Big Ben sich zartes Alpenglühen zeigt. Das ist schon, ja, faszinierend. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und es hatte auch was, ich war da 11, ne, als ich das Lied gehört habe. Das hatte auch ein bisschen Bildungsprogramm, weil man hat dann überlegt, wo ist denn jetzt das, was er da besingt? Ne?
Also okay,
das, war da, es gab, ich weiß, kennst du diese Spiele, Weltreise, Deutschlandreise und Europareise, wo man irgendwie seine Fähnchen irgendwie hinstecken. Das waren ganz große Spiele, die ich auch gern gemacht hatte. Und Erdkunde war auch tatsächlich meiner Lieblingsfächer. Muss man nicht viel für tun. auf jeden Fall, man hat so ein bisschen gelernt. Ne? Man hat noch überlegt, Big Ben, ja klar, London und Paris, Eiffelturm.
Eifelturm haben sie verraten. Ne?
Big aber, Ben, klar. Ja, Canale Grande, wo ist der denn genau? Also, er war schon, genau. Aber dann Dom, eben...
Ja.
Also sozusagen aber im Text sozusagen, dieses Besuchen Sie Europa, solange es noch steht, also die Zeit ist so, dass es all das, was er da besingt, dass das passieren kann, was auch immer jetzt Neutronenwaffelduft ist, aber es war schon diese Angst der Aufrüstung, die Atomraketen, die quasi vor deiner Tür stehen und dann gegenüber steht der russische Panzer und also ja, auch ein leichtes Lied der Neuen Deutschen Welle, die aber tatsächlich dann auch sich des Themas angenommen haben. Passt mal auf, was hier eigentlich passiert und wir müssen da gegenwirken.
Aber sie haben es eigentlich so leichtfüßig gemacht, dass es wirklich als gut gelaunter Popsong durchgeht. Genau,
den kannst du noch irgendwie auf einer 80er-Jahre-Party noch schön mitgrölen. Also Bruttosozialprodukt wird wahrscheinlich häufiger gespielt als das jetzt, aber genau wie 99 Luftballons ja auch mitgeschmettert wird.
Natürlich.
Keiner mehr wirklich vielleicht sozusagen die Angst im Hintergrund mitfühlt, die ja, also ich zumindest für mich sagen kann, noch da hatte, beziehungsweise hey, hier ist eine Ernsthaftigkeit im Raum und die muss angesprochen werden.
Schwermütiger geht es oder ging es zwei oder ein Jahr vorher zu und zwar mit einem deutschen Sänger, dessen Stimme eigentlich bekannter ist als sein Name. Also ich glaube, jeder kennt sein bekanntestes Lied aus der Becks-Werbung.
Sail Away!
Hans Hartz.
Ja,
genau. Hans Hartz, leider auch schon 2002 verstorben. deutscher Sänger und Liedermacher und natürlich bekannt durch seine raue Stimme. Und er ist eigentlich bekannt geworden mit seiner ersten Single, oder war es seine erste Single? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Eine der ersten.
Ja. Eine, die weißen Tauben sind müde von 1982. Ja, genau.
Die weißen Tauben sind müde.
Also die Friedenstauben, ja.
Sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Da komme ich als Theologe, als Pfarrer dann sozusagen ins Spiel, weil die weißen Tauben, das Friedenssymbol, ja eigentlich erst geworden durch Picassos Zeichnung der Friedenstaube. Diese ohne Absetzen hat er dann eine Friedenstaube gemalt, aber kommt natürlich aus der Geschichte der Arche Noah, die Sintflutgeschichte, wo Noah dann, also die Erde ist überflutet, nur Noah, alle Tiere sind gerettet und dann schickt er ja erst Raben los, die kommen wieder, weil sie nichts zum Landen finden. Und dann schickt er als nächstes eine Taube aus und die kommt dann wieder und hatte den Schnabel voll. Nämlich ein Ölzweig, ein Olivenzweig war im Schnabel. Und dann geht es in der Geschichte weiter, dass er die Taube nochmal losschickt und die kommt nicht wieder. Das heißt, sie hat irgendwo Nistplatz gefunden und muss nicht zurück zur Arche, sondern die Wasser gehen zurück und das ist in dem Lied eben, und ihre Schnäbel sind längst leer. Also das, was man auf den Zeichnungen, das war ja immer so blauer Hintergrund und dann diese Friedenstaube auf Weiß, die ja auch immer diesen Öl-Olivenzweig im Schnabel hatte. Und der Gegenpol zu den Tauben in dem Lied waren natürlich die Falken. Jedoch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher und ihre Flügel werden breiter und täglich kommen immer mehr.
Wofür stehen die Falken?
Ja, für die Kriegstreiber, die Kriegsflieger, die Düsenjäger natürlich, die dann auch sozusagen, Tiefflug war ja auch die Zeit da,
Stimmt, ich erinnere mich.
Da weiß ich tatsächlich noch, dass ich im Garten, bei uns hatte ich so einen kleinen Sandkasten und da waren auch immer Düsenjäger, die Tiefflüge gemacht haben und ich habe mich dann immer im Sandkasten versteckt.
Ui.
Weil ich tatsächlich große Angst hatte, dass die Düsenflieger jetzt tatsächlich über unser beschauliches Lüdenscheid da plötzlich ihre Bomben abwerfen.
Oha.
Ja, ja.
Also Lüdenscheid, das liegt im Sauerland.
Im Sauerland, Randsauerland.
Es ist schon ein bisschen hügelig drumherum und die sind da tatsächlich
tief geflogen. Ja, wir hatten da, also gab wahrscheinlich noch tiefere Tiefflüge, aber es war tatsächlich, man hat es laut gehört, das Knallen, wenn die Schallmauer durchbrochen wurde und auch sonst waren die ja tierisch laut, die Dinger. Das war schon was da ständig am Himmel irgendwo zu sehen war in den 80ern. Und da war eben dieses Lied und da weiß ich tatsächlich noch Hans Hartz, wie er mit seiner auch so eine goldene Lockenpracht und so ein typisches Kassenbrillengestell. da dieses Lied sagen.
Und ich war total
begeistert von, als ich die Hitparade mit Dieter Thomas Heck Samstagabend 1930 gesehen habe.
83,
ja. Und genau, und dann gab es relativ, es war die erste Zeit, wo es TED gab, wo man also per TED abstimmen konnte. Und da wurden, also 6 Lieder gab es ja immer und die ersten 3 konnten in der nächsten Sendung wieder kommen. Und Hans Hartz hatte dann, so sagte es, der TED 0 Stimmen, also 0%. Und
das war
ein Schock für mich. Wie können Menschen dieses Lied nicht gutieren?
Ja, ja, ja.
Und Dieter Thomas Heck hat dann in der nächsten Folge aufgeklärt, dass der TED wohl kaputt war. Also Hans Hartz hätte es mit dem Lied nicht unter die Top 3 geschafft. Also ich weiß nicht, was die Konkurrenz da 83 war. Aber er hatte trotzdem mehr Stimmen als 0% natürlich. Und die Mehr geht um, dass Hans Hartz wohl ziemlich sauer war und eigentlich sagte, ich komme nie wieder in die Hitparade. Aber hat es dann nachher doch nochmal gemacht mit irgendeinem anderen Lied.
Dann doch noch eingeladen?
Nein. Nicht mit diesem Lied, weil er hätte es ja nicht in die Top 3 geschafft, aber man hat sich sozusagen offiziell entschuldigt, dass das dann das vor Millionen von Zuschauern gezeigt wurde. Du, dein Lied, das mag überhaupt niemand.
Ja, ist ja auch schon ziemlich bitter.
Ja, ja.
Aber die weißen Tauben sind müde, ist das, man kann das schon mitsummen.
Ja, ich würde schon sagen, dass das, also es macht seine Stimme auch aus. Ne?
Ja,
also die,
okay.
die man, wenn man so Joe Cocker-mäßig, diese rauchige Arnold Marquis, der lange Zeit Synchronsprecher für John Wayne, also
okay.
ich mag diese Stimmen, dieses rauchige, durch viel Whisky immer wieder eingeübte.
Also möchtest du damit sagen, dass er nicht wirklich Beck's Bier getrunken hat, sondern eher andere? Man weiß es
nicht. Man weiß es nicht. Also vielleicht waren auch irgendwelche teerhaltigen Glimmstängel dabei, die diese Stimme auch noch mitgeprägt haben. Nein, da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber das war eine Stimme, die mir gefiel einfach.
Auf jeden Fall.
Dieses Raue und so. Ja, es gab noch ein anderes, das fällt mir jetzt partout gerade natürlich nicht ein, was auch in diese ökologische Friedensbewegungssache mit hineingeht. Das war auch noch ein, nur Steine leben lang war, glaube ich, auch noch ein Titel von ihm.
Okay.
Aber da weiß ich nicht, ob es tatsächlich um diese Sache ging. Und ich weiß nicht, ob es hier reinpasst, aber es gab natürlich auch eine Parodie dann zu dem Lied von dem, der...
Von wem?
Dem Blödelbarden der 70er und 80er, Mike Krüger.
Ich hatte jetzt, okay, alles klar.
Nicht Otto, nein, das wäre noch ein anderer, aber Mike Krüger war ja auch mit der Nippel und so weiter, war ja auch der tatsächlich in die Charts geschafft hat, auch zu dieser Zeit, das muss man sich auch mal vorstellen. Und der hatte eben die tolle Version, die weißen Tauben sind Möwen. Oh, ja. Fand ich ja, für jemand, der nicht von der See kommt, vielleicht eine gute Erklärung.
Na gut. Ja, dann sind wir thematisch, wie soll man sagen, also wir hatten den NATO-Doppelbeschluss, der natürlich beherrschendes Thema in der ersten Hälfte der 80er Jahre war und daraus erwuchs oder beziehungsweise es gab dann ein weiteres Thema, was die Friedensbewegung auf die Straßen beziehungsweise dann auch auf die Äcker getrieben hat und das war nämlich die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, die geplante, es ging darum, abgebrannte Brennstäbe wieder aufzubereiten, dass man sie in Atomkraftwerken wiederverwenden kann und der Spin war dabei, dass je nach Brennstab dann auch Plutonium hätte anfallen können, waffenfähiges Plutonium eventuell. Das wäre natürlich irgendwie eine Möglichkeit gewesen, selbst irgendwie zur Atommacht aufzusteigen. Und das war natürlich nicht im Sinne der Friedensbewegung.
Nein, überhaupt nicht. Also auch da hatte ich wieder eine Doppelschallplatte.
eine einzelne, die reichte nicht.
Nein, das musste immer Doppel-LP sein. Weil, also das war auch ein Konzert bei dieser Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und zwar mit dem prägenden Titel mit fetten Buchstaben W-A-A-Sinn. Also Wahnsinn.
Wahnsinn.
Mit okay. Doppel-A, ja. Wo dann auch mehr verschiedene deutsche Künstler aufgetreten sind. Die Toten Hosen waren, glaube ich, auch mit dabei und Wolf Mahn.
Ja, da sind wir schon bei A.
Genau, A, der auch mit Doppel-A geschrieben wurde, nicht mit Wahnsinn, aber Biermösel, Blosen und so weiter. Also aus dem Georg Danzer, weiß ich gar nicht, ob der auch da war, oder Wolfgang Ambros. In Bayern hat man auch die Österreicher sich rübergeholt sozusagen, die in dieser Friedensbewegung. Und da vermischt sich ja sozusagen Friedensbewegung gleichzeitig mit Umweltschutz saurer Regen, die Grünen. Und all das fließt dann sozusagen zusammen, Naturschutz, Ökologie. Du sagtest es gerade mit dem waffenfähigen Plutonium natürlich auch, aber auch die Gefahren der Atomkraft, der Kernkraft hat man entdeckt. Nicht nur die Waffen sind furchtbar, sondern auch Kernkraft alleine ist furchtbar, weil 1986 natürlich auch 20. April oder 26. April Tschernobyl war. Und da ist Wolf Mahn auch einer, der kurz danach, ich glaube, einen Monat später oder zwei Monate später das Lied Tschernobyl das letzte Signal veröffentlicht hat, was da auch gesungen wurde mit ganz vielen anderen Künstlern, was auf dieser Platte drauf war.
Das heißt also, die Wiederaufarbeitungsanlage wurde ab 1985 gebaut tatsächlich und Tschernobyl hatten wir dann 86, ne, dieser verheerende Atomunfall in der Sowjetunion, heute Ukraine. Und ja, das war natürlich so das beherrschende Thema eigentlich so der zweiten Hälfte der 80er. Ja. Und da
auch gleichzeitig so zu merken, so ein bisschen die Titanisierung der Zeit, würde ich es mal nennen.
Also die was?
Titanisierung.
Titanisierung.
Habe ich mir selbst ausgedacht jetzt.
Okay.
Also Titanic war ja damals 1912 der Untergang, okay. Sozusagen die Hybris des Menschen, wir können alles schaffen und so weiter. Und selbst hier so ein Mörder-Luxus-Schiff riesengroß schafft die Strecke Southampton, New York in einer wahnsinnigen Zeit und so weiter. Und wir wissen alle, dass der Eisberg dann im Weg war. Und ich glaube, das Denken, dass wir technisch alles schaffen können, der Weltraum konnte erobert werden. Du hast eben das Weltraumprogramm von Ronald Reagan angeführt. Und wir hatten ja 86 im Morgen vor 39 Jahren, ne, am 28. Januar 1986 explodierte die Challenger.
Ja, auch
73 Sekunden nach dem Start, wo dann die 7 Menschen dann an Bord starben. Das war ja auch sozusagen, nee, unsere Weltraumfahrt ist doch nicht so sicher, wie wir es immer denken. Wir können nicht alle Nase lang, da selbst waren ja zwei Lehrer oder eine Lehrerin
an
Bord.
Ja.
Und das war sozusagen, wo das Weltraumprogramm der USA ein bisschen zurückgefahren wurde und kurz danach dann eben die Explosion des Reaktors in Tschernobyl. Mhm. Die lange Zeit sicher geglaubte Energiezufuhr, gut, Harrisburg und so weiter, lassen wir mal die kleinen Sachen, aber das war halt der Super-GAU, der supergrößte anzunehmende Unfall. Ich weiß gar nicht, ob das größte noch steigerungsfähig ist, aber mit Super
hat man es dann versucht. Ja, man noch einen,
ja klar. Genau, das gibt immer noch einen mehr und das war dann sozusagen die Zeit, ey, wir müssen mal aufpassen, was wir tun. Und gleichzeitig hat das die Friedensbewegung dann sozusagen noch weiter gefasst in dieses ökologische Statement. Und da war eben Wolf Mahn, Tschernobyl und ein anderes Lied, was dann auch mit mehreren gesungen wurde, Deserteure.
Mhm.
Wir sind Deserteure, kein Land, auf das wir
Seine stören. Band hieß doch auch irgendwie.
Genau, Deserteure, die hieß auch die Deserteure.
Wolf Mahn und die Deserteure, okay.
Da ging es sozusagen, aber hier erwartet nicht, dass ich einen Eid auf ein Land leiste, sondern wir sind die Weltnation und wir müssen füreinander einstehen. Und
okay,
Grenzen sind doch Blödsinn und das war so diese Zeit.
Das heißt also, Frieden auch sehr weit gefasst natürlich als Utopie, die man wahrscheinlich jetzt nicht erreichen würde, aber gut, ich meine.
Ja, so mit gesundem Menschenverstand vielleicht und wenn wir doch uns nur alle lieb haben, dann klappt das auch mit dem Zusammenleben.
Schön wär's,
ja. Ja, genau. Und
wie ist das mit Wolf Mahn, beziehungsweise Deserteure? Sollen wir da einfach mal reinhören?
Wo können wir reinhören?
Ja, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, Wolf Mahn, Deserteure. Und das hört sich schon so ein bisschen Stadionrock-tauglich an.
Bestimmt. Also, das, also ich kannte, also Wolf Mahn habe ich sonst nie viel von gehört. Das war mir, war nicht meins dann, aber das fand ich von diesem WA-Ahnsinn von dieser Platte auf jeden Fall schon. Und dieses Tschernobyl, ne, das letzte Signal vor dem Overkill. Das war also, schon.
Ja, ich erinnere mich, er war mal bei Zimmerfrei, der WDR-Sendung mit Götz Alsmann und Sabine Westermann. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass er da irgendwie zu Gast war und ja irgendwie für sich Werbung machen sollte. Und er kam beim Publikum irgendwie so semi-gut an, also um es mal vorsichtig auszudrücken. Also üblicherweise konnten halt wirklich immer die Studiogäste das Publikum für sich einnehmen. Und Wolf Mahn ist es irgendwie so gar nicht gelungen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht hatte er da schon abgeschlossen mit wir haben uns alle lieb.
Ja, oder man wollte das eben sozusagen auch anderen so aufdrücken, dass sie genau so zu denken haben.
Und ach so.
Das Menschen lassen sich selten gern diktieren, was sie zu tun haben.
Und wen sie gern haben müssen.
Genau.
Okay.
Wenn es dann alle sind, dann wird es auch eh schwierig
irgendwie. Wenn wir bei Wahnsinn bei dem Festival sind. Da ist auch ein deutscher Sänger aufgetreten, der 2 Jahre zuvor, also 1986 ist er aufgetreten, 2 Jahre zuvor ist er der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch seinen Smash-Hit Männer. Und wir sprechen natürlich von Herbert Grönemeyer und seinem Album Sprünge und darauf der Song Kinder an die Macht.
Ja, Mähen aus Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan, Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan. kindlich genial.
Welche Idee steckt dahinter? Natürlich, dass Kinder, wenn sie geboren werden, einfach unschuldig sind.
Genau, und friedlich mit der Nummer umgehen. Auch da würde ich hier und da Zweifel hegen, wenn man sich Schulhöfen oder auch schon in Kindergärten umguckt, okay, und so weiter.
Gut, da aber, sind sie natürlich schon vorgeprägt.
Ja,
keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall die Idee, die Aussage, ja, eben sozusagen, wir Erwachsenen machen die Welt kaputt und kompliziert und wir bauen erst tatsächlich Grenzen auf, die Kinder so gar nicht kennen. Mhm. Ein Wort, was ich damals, 86, mit 14, glaube ich, nachschlagen musste, sie sind die wahren Anarchisten, heißt es.
Aha.
Und da muss ich ja nachdenken, was ist denn das eigentlich, so ein Anarchist? Mhm. Alchemist kannte ich damals schon, weil ich da irgendwie, ich weiß nicht, warum, vielleicht mal ein lustiges Taschenbuch gelesen hatte, wo es um
Gundel
Gaukler
ging und,
man sozusagen Onkel Dagobert als den Stein der Weisen, der Alchemisten, da alles in Gold machen wollte. Also, kommen völlig ab vom Thema. Aber Anarchist kannte ich eben nicht und das musste ich nachschlagen und fand ich spannend, obwohl ich gleichzeitig Zweifel hatte, ob Anarchismus tatsächlich irgendwie was Friedfertiges ist. Aber vom Gedanken her ganz spannend.
Es würde natürlich voraussetzen, dass jeder verantwortungsvoll mit seiner, wie soll man sagen, ne, mit sich selbst und der Umwelt umgeht.
Ja, genau. Also
und da kann man natürlich
das dann wieder... Will ich das von dir tun, das fügt auch keinem anderen zu oder alles, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.
Ja. Wo wir jetzt drüber sprechen, mir fällt da eine Begebenheit im Kindergarten ein, die ich selbst erlebt habe und zwar aktiv auch erlebt habe und zwar im Sandkasten, wo du sagtest irgendwie, du hattest in Lüdenscheid schon mal im Sandkasten gelegen, weil die Tiefflieger kamen. Da war es jetzt so, dass wir da so Schippen hatten und ich mit einem Kindergartenfreund irgendwie in Streit gekommen bin und ich habe ihm dann tatsächlich mit der Schippe auf den Kopf gehauen. Matti, wenn du das hörst, dann es tut mir leid, wirklich. Aber danach habe ich auch direkt erstmal geheult. Also mir war schon klar, dass das Unrecht war.
Weil ihm dann das Blut sozusagen...
Nee, so schlimm war es nicht.
Es war ein Plastikschaufelchen. Ja, aber Kindergarten ist auch spannend. Aber von daher ist eben sozusagen diese Friedfertigkeit von Kindern auch nochmal, vielleicht mal soziologisch auseinander zu klamüsern, eine Begebenheit von mir. Ja. Also ich war nicht immer schon friedensbewegt. Und mittlerweile frage ich auch, ob der knallharte Pazifismus natürlich, ob das ein richtiger Weg ist, aber es gab damals so Spielzeug im Kindergarten, ich mit meinem Kindergartenfreund, dass man so Holz mit so Holzschrauben zusammenfügen konnte und da auch was bauen konnte und wir haben dann Schwerter gebaut und haben dann gekämpft mit den Holzschwertern und dann kam die Diakonisse in unserem evangelischen Kindergarten an, ne? Und auch tatsächlich eine mit Häubchen und so weiter, Schwester Luise. Und fragte, was wir denn da machen. Und dann haben wir die schnell umgedreht. Das sind Kreuze. Dann hat sie uns über den Kopf gestrichen und gesagt, ihr lieben Kinderlein. Und als sie dann raus war zur anderen Gruppe, haben wir die wieder umgedreht und weiter gekämpft. Wir waren auch schon scheinheilig.
Ja. Kinder an die Macht, ja.
Genau.
So viel dazu. Also, wie ist das heute? Du meintest, dass Herbert Grönemeyer das wahrscheinlich nicht mehr live...
Ich habe mal irgendwann irgendwo gelesen, dass er mittlerweile das nicht mehr live spielt oder zumindest, wenn er es spielt, mit Ansagen verknüpft, dass es doch damals sehr naiv von ihm auch gedacht war und so weiter. Also von daher ist das so seinem Programm, glaube ich, rausgestrichen, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben.
Naja, aber naiv, ich meine, als Gedankenanregung taugt es allemal. Also insofern finde ich das schon völlig okay.
Und ich glaube, Frieden zu wollen, für den Frieden zu kämpfen, ich glaube, man braucht da auch einfach ein Stück Naivität, was ja erstmal auch nichts Schlimmes ist. Also naiv heißt ja erstmal, dass man relativ unvoreingenommen auch an Sachen hineingeht, vielleicht nicht bis ins letzte Detail alles durchdacht hat und erstmal sozusagen auch mit einem großen Goodwill versucht, Dinge anzugehen. Und wer in diese Richtung auch einer ist, der für Frieden sich immer eingesetzt hat und in manchen Texten vielleicht auch naiv ans Werk geht, ist unser Udo.
Udo! Ach nee, das war Herbert. Okay.
Wir machen das jetzt nicht nach, wir können das auch, also ich kann das überhaupt nicht und so weiter, aber der Udo Lindenberg. Genau, also der natürlich ein, ich glaube, Wegbereiter, sagt man immer gerne, der deutschsprachigen Rockmusik war. In den 70ern angefangen und in den 80ern auch tatsächlich viele Lieder mit Texten, die in dieses Setting hier gut reinpassen. Also das Klassische, was heute immer noch gesungen wird, wozu sind Kriege da? Ah. Oder Commander Superfinger.
Das hört sich schon super an. Commander Superfinger.
Ja, war, glaube ich, nicht in seinen Top Ten. Aber 1984 meine ich, wo er darüber...
Vom Album Götterhämmerung.
Also. Oh ja, genau. Wo es darum geht, dass irgendwie aus dem Weltall einer kommt, der aufräumt, eben Commander Superfinger, vielleicht von E.T. beeinflusst, weiß ich gar nicht. Ja, nach Hause telefonieren, der Superfinger, und der räumt dann auf und die Scheißraketen können nicht starten und er räumt halt komplett auf und mischt der Welt neue Karten. Also Wahnsinn. Ja. Da ist auch alles drin.
Also, schöner Song eigentlich. Also einfach ein Popsong. Ne?
Ja, also, 80er.
Ja, genau. Sie verschrotten sich von selber, und zwar im Nu. Und die Militärschweine gucken fassungslos zu. Also es ist natürlich auch schon so ein bisschen brachial gereimt, aber gut.
Ja gut, aber das ist Udo, ne? Ja, der macht dann Udo. Eben sozusagen...
aber klar, ich meine, wir hatten ein, zwei Jahre vorher Sonderzug nach Pankow, ne, wo er halt wirklich auch in die große Politik eingriff, quasi, weil er ja Erich Honecker persönlich angesprochen hat mit dem Song und dann erwartete, dass er in die DDR eingeladen wird, was die SED-Führung dann nicht gut fand. Aber immerhin konnte er dann später Udo konnte ihm dann eine Schalmei und ich glaube eine...
Erich hat ihm die Schalmei geschenkt, okay. Und er hat ihm die Gitarre mit, wo dann irgendwie Gitarren statt Knarren.
Ah, okay.
Oder
okay,
eine Lederjacke noch, genau. Ich weiß nicht mehr genau.
Wunderbar.
Das war 89 also, dann oder 88.
Ja. Also das war die ganz große Politik, und insofern hatte Udo Lindenberg natürlich auch irgendwie so einen Sonderstatus. Einfach so dieser Rotzfreche, der aber doch nicht mehr so ganz jung ist. Ne, Jahrgang 46, das heißt, der war da auch schon Ende 30.
Ja.
Aber er hatte 3 Jahre vorher.
Ja, genau.
Den Song hast du schon angesprochen. Ne? Wozu sind Kriege da? Und was war das?
Das war, wo tatsächlich auch ein Duett war mit einem 10-jährigen Jungen, glaube ich. Pascal Krawitz, der sozusagen ein Text für einen Präsidenten, es wird nicht genannt, welcher Präsident, ob jetzt der Bundespräsident. Damals müsste das 81 noch Karl Carstens gewesen sein, oder war es schon Weizsäcker? Oder ist es der US-Präsident Jimmy Carter, Ronald Reagan? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Warum sind eigentlich Kriege da? Das ist doch Blödsinn. Bevor man sich kennenlernt, muss man sich totschießen. Und ein Lied, was Udo immer noch singt, ich glaube, es gab jetzt auch eben im Zuge des Überfalls der Russen auf die Ukraine dann eine Neuaufnahme mit eben diesem Pascal Krawitz, der mittlerweile halt nicht mehr 10 ist, sondern dann jetzt...
Er ist älter als 4 tatsächlich. Ja. Jahrgang 70. Ich habe gerade eben nachgeguckt. Ah, ja. Und ganz spannend ist... er hat einen Vater, der auch Musiker ist, und zwar ist das nämlich Jean-Jacques Krawitz, und der ist bekannt geworden als Begleitkeyboarder für
Peter Maffay.
Peter Maffay, ja, genau.
Richtig. Peter Maffay könnte man natürlich auch nochmal hier was, Eiszeit als ein Song sozusagen, der auch wieder so ein Mischmasch zwischen Friedenslieder und Umweltschutz und so weiter und...
Also ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall uns dann nochmal unterhalten, nur die Umweltsongs, und wir haben natürlich noch die ganzen englischsprachigen Friedenslieder der 80er, die lassen wir heute erstmal raus, um die Folge auch nicht zu lang werden zu lassen.
Nee, das wird dann auch irgendwann mal zu viel.
Aber da können wir dann natürlich auch nochmal sehen, welche Themen denn die internationale Gemeinschaft bewegt haben. Wenn ich raten dürfte, ich glaube, Atomwaffen waren auch ein Thema international, nicht nur in Deutschland.
Bestimmt, bestimmt. Ja, ja. Und ich glaube, da wird es natürlich, da muss man gucken, was tatsächlich in den 80ern als internationale Friedenslieder war, weil ich glaube, da fingen mit, was weiß ich, John Lennon, Give Peace a Chance und Eve of Destruction und so weiter, das war dann Vietnamkrieg, ja, genau, und so weiter. Ja. Das war schon Ende 60er, 70er. Aber sicherlich auch natürlich Ausläufer in den 80ern. Da muss man dann noch mal genau stöbern, was es so gibt.
So, aber dann lass uns noch mal zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Über Nicole mit ihrer weißen Wandergitarre und der Problematik, dass sie nur für ein bisschen Frieden einstehen wollte. Wir haben gesprochen über Hannes Wader und seine Aufforderung, es ist an der Zeit. Wir haben über 99 Luftballons und 99 Jahre Krieg gesprochen, über Big Ben, den Eiffelturm und den Kölner Dom. Wir haben über Schachfiguren gesprochen, die das Denken anfangen und nicht mehr das machen wollen, was sich die Obrigkeit wünscht. Wir haben von Commander Superfinger gehört. Wir haben die Friedensdemo in Bonn gegen den NATO-Doppelbeschluss Revue passieren lassen und WA-Ahnsinn, die Aktion gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf.
Wunderbar, lieber Stefan, schön, dass du da warst.
Ja, Eckart, ich danke. Das hat großen Spaß gemacht. Und
wir werden weitermachen auf jeden Fall.
Bin sehr gespannt. Also das, da holt man noch ganz viel raus.
Alles klar.
Wie ist es mit euch? Welcher dieser Songs ist euer Favorit? Und könnt ihr euch an die Zeit damals noch erinnern? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcast. Denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5-Sterne-Hörer. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, unsere Spotify-Playlist bietet euch alle Songs, soweit sie bei Spotify gelistet sind. Und als Bonbon für euch haben wir jetzt auch unseren YouTube-Kanal am Start mit allen quietschebunten Videos aus dieser Folge. Und damit wir auch weiterhin mit unserem Podcast Friedensbotschaften in die Welt senden können, im Doppel-LP-Format, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Die Friedenstauben sollen auch weiterhin mit vollen Schnäbeln fliegen. Ansonsten gilt ein bisschen Frieden, ein bisschen Wärme, ein bisschen Hoffnung. Give peace a chance. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.